Okay.
Okay, meine Damen und Herren, es geht los. Und zwar haben wir es heute hier versammelt für die Folge 62, die Flo vorbereitet hat. Ich weiß nicht, was er vorbereitet hat. Und die nächste Folge, die ich mache, da weiß er nicht. Und ich werde es ihm auch nicht verraten,
ja,
was ich vorbereiten
habe. Die du gemacht haben wirst, muss man noch
die
sagen.
Die ich vorbereitet haben werde und die wir zusammen dann gemacht haben werden.
Tun sein, wie auch immer.
Hätten haben können. Wir sind eigentlich Podcast, also wo es immer um das Eigentliche hinter irgendwelchen Themen geht. Und unser Motto ist beim Laufen reden und laufend reden, weil wir das irgendwann beim Wandern entdeckt haben, dass uns da die schönsten Gedanken kamen. Und dann kam Corona und wir haben einfach mal so aufgenommen, nachdem Corona schon vorbei war, und gedacht, ja, und probiert mit dem Trailer, der ist auch immer noch in unseren Top 10, glaube ich, der Trailer. Und dann gemerkt, das könnte passen. Jetzt sind wir fast 2 Jahre schon dabei.
Wir werden das üben.
Wir sind über 2 Jahre.
Ja, und laufen, wie die Frau gerade sagt, wir werden das üben. Wir haben jetzt viel geübt und ich übergebe jetzt gleich. Und ihr könnt dann unter eigentlich-podcast.de nachschauen, wo wir sind am Arnimplatz gerade oben, Kopenhagener Straße in Berlin. Die Tracks nehmen wir auf. Hast du das Ding an?
Ich habe das Ding an, ja.
Die kann man dann auf der Karte sehen, wo wir langgelaufen sind. Es gibt, vielleicht machen wir irgendwann auch mal eine Folge dazu, es gibt auch eine neurowissenschaftliche Grundlage, so ein Hintergrund über das Laufen, das Lernen, das Bewegen im Raum. Irgendwann können wir vielleicht mal dazu auch was machen. Aber jetzt bin ich gespannt, übergebe an Flo, der das Aufnahmegerät hat, den Rucksack hat, GPS am Arm und...
Hallo und auch von mir herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast. Und Mitch hat eben schon erwähnt, wir haben uns gefunden in diesem Format zur Corona-Zeit, aber wir haben uns auch ein bisschen früher gefunden, nämlich das war bei einer Wanderung im Karwendelgebirge auf die Birka-Spitze.
Birka-Spitze.
Birka-Spitze. Und da haben wir bei dem 10-Aufstieg Alternativlos Folge 42 gehört, was uns das Geröllfeld etwas versüßt hat. Warum ich darauf komme? Weil ich nämlich letzte Woche auch, genau heute vor einer Woche, auf der Birka-Spitze war.
Birka-Spitze.
Immer noch. Birka-Spitze, aber es ist ein Ehre da vor dem Doppel-K. B-I-R-K-A-R.
Wirklich?
Ja.
Okay, dann nehme ich das zurück. Ich habe es nämlich immer falsch ausgesprochen.
Okay, dann ich muss immer nachschauen. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Ich muss immer mit meinem Anwalt sprechen. Den Rechtschreiberanwalt. Weißt du, den frequentiere ich gerne. Mit meinen Töchtern zusammen sind wir dann in die andere Richtung gelaufen, das Geröllfeld runter, was wesentlich weniger anstrengend war. Aber tatsächlich, was du gerade gesagt hast, diese neurologische Verknüpfung von Ort und Gesagten und Gedachten und so weiter, ist passiert.
Du hattest natürlich recht, wie so oft, Flo hat meistens recht, wenn ich widerspreche. B-I-R-K-A-R-Spitze. Ja. Das war jetzt eine kurze Korrektur, da brauchen wir es nicht in die Shownotes kleben.
Da ist mir auch, ach, hier ist ein Hall, da ist mir auch aufgefallen, dass diese Folge 42 von Alternativlos in diesem Geröllfeld noch war. Und während ich runtergelaufen bin, habe ich mich tatsächlich an einzelne Sachen von Joscha Bach erinnern können, ja. So viel dazu. Mhm. Heute, ja, ich habe jetzt so lose was vorbereitet. Ein bisschen aus dem Druck vom letzten Mal, weil wir waren da so ein bisschen kurz angebunden. Ich hatte noch ein paar Punkte, die ich jetzt nicht gemacht habe. Die wollte ich gerne nochmal nachliefern.
Das du meinst darf jetzt ich? Zu der Serie The Zone of Interest?
Genau. The Zone of Interest.
Sollte man sich hier das vorher angehört haben, bevor man jetzt diese Folge hört?
Sollte man zumindest im Hinterkopf behalten. Wir hatten das so ein bisschen ähnlich, hattest du das ja schon mal zu einem von deinem, ich glaube, das war zu The Expanse, wo du noch mal was dazu gesagt hast in einer anderen Folge.
Und, ach, dann, aber das war genau, ich hatte bei The Expanse hatte ich was gesagt, aber dann ein ganz anderes Thema angeschnitten. Machst du jetzt 2 Themen heute?
Ich gehe ineinander über, weil im Prinzip das, was mir jetzt nochmal bei The Zone of Interest, was mir da so durch den Kopf gegangen ist, auch passt zu dem Thema, zu dem ich dann überleiten will. Okay. Also vielleicht vorweggestellt, es geht so, ich steige in so einen kleinen, ja, wie soll man das sagen, Metabetrachtung zum Kino ein, ja. Und aber erstmal was mir noch da am Herzen liegt als Nachtrag zu sagen, ist, und jetzt wird es auch wieder ein bisschen düster, sag ich mal, weil ich jetzt mit einem Film einsteige, den ich nicht erwähnt habe, glaube ich, in den anderen Folgen davor, also in The Zone of Interest 1, wo es um Holocaust und die Täter ging und wir so ein bisschen durch die Filmgeschichte gestackt sind mit dem Täterprofil, und The Zone of Interest 2, wo wir dann den Film weiter besprochen haben. Es gibt einen Film von René, also Resnais, der in den 50ern dann gezeigt wurde, der heißt Nacht und Nebel, und der zeigt wirklich dann die ganz, ganz schlimmen Bilder aus Auschwitz, also die Befreiung der Lager, die Inhaftierten, die Leichenberge. Der ist wirklich erschütternd. Also hat auch die Musik ist von Hans Eisler komponiert, wo dann wieder dieser Schluss zu Coole Wampe oder Wem gehört die Welt. Ne? Man sieht dann halt wirklich so diese gesichtslosen Leichen, und die alle nackt rumliegen und dann mit so einem Bulldozer durch die Gegend gefahren werden. Und da möchte ich nochmal erwähnen, das ist halt so dieser fürchterliche Entmenschlichung, die sich dann auch in diesem Individualitätsverlust ausdrückt. Ne? Also dieses Bild im Tod sind alle gleich. Ja? Dieser totale Gleichmacher, der da herrscht und der halt aufgrund dieser Masse, die da eben auch getötet wurde, dann eben jede Individualität löscht. Ja? Und das ist, was mich so bewegt hat und was bei dem Film The Zone of Interest, ne? Man sieht auch in diesem Film Nacht und Nebel diese Artefakte, die wir auch bei The Zone of Interest in dem Auschwitz-Museum haben, wo hinter der Glaswand dann die ganzen Taschen, Koffer, Schuhe, Haare und so weiter sind, ne? Das sieht man auch in diesem Film, und das mag dann so ein bisschen so ein Individualitätsprofil geben, aber ist letztendlich auch wieder sowas Gleiches, ne? Weil in dieser Masse, in diesem Farbton kriegst du ja nicht die einzelnen Sachen aufgelöst, ja. Das, was dann Glaser dagegen setzt und das, was ich so interessant finde, ist, dass er was höchst Individuelles schafft, ja. Indem er dann dieses Paar Höss so unter die Beobachtung nimmt, ja. Und dann halt eine hochgradige individuelle Geschichte erzählt mit diesem Hintergrund, dass hinter der Mauer quasi von diesem KZ eben diese ganzen Massenvernichtungen passieren, ja. Also diesen Kontrast möchte ich dann nochmal aufspannen, der mich da total bewegt hat, ne. Und das wäre jetzt nochmal die These dazu, dass Glaser hier die Technik des sozusagen soziokulturanthropologischen Blick entwickelt, ne. Also was ist der soziokulturanthropologische Blick? Das ist ja auch so aus der Soziologie und Anthropologie entwickelt, ne? dass man im Prinzip anhand von einer qualitativen Beobachtung allgemeine Rückschlüsse machen kann. Als du Psychologie studiert hast, würde das auch mal begegnet sein, ja?
Ja, es ist interessanterweise, auch wenn ich das Thema nicht sage, wird das Thema sein, diese Frage der Wissenschaft. Wissenschaftliche Arbeit in der Soziologie, in der Psychologie und in der Medizin als kleiner Nebenarm. Okay. Und in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, geht es aber eben genau um das Gegenteil. Eben nicht um die Frage der statistischen Erhebung und der Mittelwerte und statistisch Alpha-Beta-Abstände zwischen den einzelnen Messwerten, sondern es geht darum, dass man über die Beobachtung des Einzelnen Rückschlüsse auf alle zieht, und die müsste man dann wieder als Hypothesen testen. Also man würde in dem Fall zum Beispiel sagen, okay, ich gucke mir den Höss an, und das ist ja eine ganz normale Familie mit Familienproblemen, die heute total krass anmuten, aber vielleicht kulturell damals so eingebettet waren, dass die da wirklich dachten, sie führen ein tolles deutsches Leben oder so. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ja.
Und waren die dann alle so, wäre eine Hypothese, und man würde dann vielleicht versuchen, aus dieser individuellen Beobachtung was zu generalisieren, zu operationalisieren, um das dann irgendwie statistisch erfassbar zu machen.
Ja, zumindest erfahrbar machen, ja, das, was der Film dann irgendwie schafft. Ich komme gleich nochmal zu diesem Bogenschluss. Also das, was jetzt in der Anthropologie, in dieser Kulturanthropologie gesagt wird, ist im Prinzip, sich large issues in small places anzugucken.
Mhm.
Ja, um so als qualitative Beobachtung, das kennt man ja aus Nutzerbefragung, und daraus quantitative Ableitung machen zu können. Ja, also um das jetzt irgendwie so auch, jetzt ein Beispiel habe ich von der TU-Seite für dieses Fach Soziologie, für diesen Zweig. Da war ein Beispiel, dass, wollen wir mal hier reingehen, kommen wir hier raus.
KGA. Kleingartenanlage Bornholm sind wir gerade. Auch im Biergarten. Wir gucken da mal rein.
Wir gucken da mal rein, ja. Das zum Beispiel, um jetzt auch über das Leben von Migrantinnen in, meinetwegen aus Ghana oder so in Deutschland, um da Rückschlüsse machen zu können, würde jetzt so ein Kulturanthropologe so rangehen und sich dann auch erstmal so kleine Gemeinschaften anzugucken und jetzt nicht eine bundesweite Erhebung zu machen, statistisch wo und so, sondern sich dann halt wirklich so das Umfeld qualitativ anzuschauen, wer da alles beteiligt ist, was die so, wie die sich dann, wie die integriert sind. Also wobei dann wirklich nur so das Individuelle angeguckt wird, aber aufgrund dieser Beobachtung dann Rückschlüsse für alle gemacht werden können. Ne? Das ist so dieses qualitative Beobachtung, quantitative Schlüsse. Und das
ist aber natürlich, muss man auch sagen, das ist, wenn man statistisch denkt, dann ist das immer auch sehr fehleranfällig. Ne? Weil da gibt es dann genügend Beispiele, wo dann eben die eine Person auch, wenn wir beim Wandern bleiben, der eine Typ, der dann irgendwelche reichen Leute irgendwie auf den Berg führt, der sagt, nee, hier ist der Gipfel. Das ist also, der muss es ja wissen, der ist ja von hier.
Ja,
und das ist jetzt ein abstraktes, erfundenes Beispiel, aber das ist natürlich die Gefahr, die es läuft, weil diese Authentizität, oder wir haben es ja, wir haben es hier bei dem Film Wag the Dog auch, ne? Also diese Art, in der das Einzelne, der einzelne Blogposter oder die einzelne Geschichte, die dann eben vielleicht sogar inszeniert ist, es schafft, über eine Generalisierung alles zu bewegen, die Meinung zu bewegen. Ne? Und das ist, das ist eben, man sieht quasi über das spezielle Beispiel sehr viel tiefer, aber in der Breite ist man dann so ein bisschen blind.
Und genau, umgekehrt. Die Frage ist halt, wie man das dann generalisieren kann. Und dann muss man wahrscheinlich noch quantitative Methoden anwenden, um dann halt auch so Generalisierungsschlüsse zu machen. Aber in der Tendenz kann man, wenn man sich dann qualitativ bestimmte Migrantengemeinschaften in Deutschland anguckt und dann bestimmte Beobachtungen macht, dann kann man vielleicht die Beobachtung übereinander legen und hat eine gewisse Schnittmenge und dann wieder daraus Rückschlüsse zu machen. Also das ist jetzt, aber natürlich kommt man nicht ohne quantitative Methodik aus, jetzt rein wissenschaftlich, sage ich das mal. Aber ich will jetzt nur, wo ich dann über Übertragung wieder zu einem Film zurückgehe, ist eben, dass ich meine oder dass ich behaupte, dass halt auch da Glaser genau so eine qualitative Beobachtung macht. Er baut quasi so ein Labor auf, ja, um dann halt diesen Untersuchungsgegenstand Höss so zu sezisieren, aber auch in diesem ganzen Ensemble mit dem Raum, ja, mit den Schauspielerinnen, mit der ganzen Kameratechnik, mit der ganzen Inszenierungsart, um so dann wieder allgemeine Rückschlüsse machen zu können. Und die allgemeinen Rückschlüsse, die sind halt so ungemütlich, weil die dann wieder den Einzelnen betreffen, nämlich den Zuschauer, ne? Weil eben genau in dieser diversen Haltung von dem Schauspieler zur Rolle, es gibt ja keine, das hatte ich ja auch in der letzten Folge gesagt, es gibt ja keine Wand gegen die oder keinen Raum, wo der Schauspieler hinspielt, sondern die sind ja alle so in sich geschlossen, ja, der Raum ist so in sich geschlossen und aber auch der historische Raum ist da so präsent, ne? Auschwitz als Lager, ja. Und das heißt, diese Hermeneutik ist dann auch so, dass man sich anfängt, irgendwie in diesem Prozess mit der Figur auseinanderzusetzen und teilweise auch zu identifizieren. Und dann wäre dann wieder der Schluss, dass wir anfällig sind dafür, ne? Mhm. Und das ist diese Anfälligkeit. Und das finde ich halt so stark bei dem Film. Das ist mir dann wieder so.
Bei Glasers Film?
Genau, dass es halt nicht irgendwie eine historische Figur ist, sondern dass es halt Prozesse sind, wo Entscheidungen gemacht werden. Und dass es halt nicht die ganz bösen Nazis sind, sondern dass es irgendwo in dieser Facette von Mensch, nicht Menschlichkeit, sondern von dem Psychogramm irgendwo auch Punkte gibt, wo man selber sagen kann, okay, das würde mir jetzt auch so passieren. Ja? Und ich glaube, das finde ich halt gerade jetzt so im Hinblick auf die Wahlen in Thüringen von dem Ergebnis, ne? Dass wir da halt auch irgendwie viel besser als Gesellschaft viel stärker aufpassen müssen, wo wir uns dahin bewegen. Das wollte ich jetzt nochmal so als Punkt setzen, weil er mich wirklich nochmal so im Nachhinein immer wieder doch bewegt hat, was Glaser da für ein Kunstwerk geschaffen hat, allein durch diese Produktionsart. Ne? Das war mir nochmal wichtig zu betonen.
Ja, dann natürlich auch durch den Schnitt, weil wenn du das jetzt so sagst, dann kommen mir als Beispiel gleich diese Bilder in den Kopf, wo er von seiner Familie getrennt ist und dann da die Ingenieure des Todes, dann nenne ich es jetzt mal einfach die ganze Zeit drüber sprechen, wie kriegen sie es jetzt hin, da diese Menschen umzubringen, möglichst schnell und effektiv. Und dann gibt es diese eine Szene, wo er dann nur so aus dem Fenster guckt. Mhm. Die hattest du, glaube ich, auch in der Folge erwähnt. Und das ist ja dann im Schnitt entstanden. Der Schauspieler hat es gemacht, aber die Schauspieler haben ja vor statischen Kameras einfach lange gespielt. Und dann aus ganz viel Material und ganz vielen Einstellungen sind dann die Sequenzen und dann der ganze Film entstanden. Das heißt, irgendwann wurde entschieden, dass dieser Moment, wo der Schauspieler einfach nur aus dem Fenster guckt und wir wissen nicht, was er denkt, aber das dann in den Film reinzuschneiden und damit einen Raum zu schaffen, wo das passiert, was du gerade angesprochen hast, dass man selber sich damit identifiziert, weil man durch die Zeit fast gezwungen ist, mitzudenken. Über was denkt er jetzt nach? Und man denkt dann eher darüber nach, dass er gerade einsam ist und mit seiner Frau und so weiter und so fort. Und man hat nicht das Gefühl, dass er gerade darüber nachdenkt, wie dick müssen die Metalltüren sein, dass die feuerfest sind oder so. Also man ist eingeladen, durch den Schnitt sich zu identifizieren.
Genau,
und in dem Moment ist es dann so, dass man, vielleicht, ich spreche jetzt von mir, andere denken vielleicht was anderes, aber in dem Moment habe ich eher eben an die Familienthemen gedacht, über die er da grübelt.
Ja, vor allen Dingen wird er ja als Figur eingeführt, wo er ganz sorgsam sein Kind trägt. Ne? Also diese erste Szene am See. Ne? Also das ist ja so ein Familien... Wobei du das ja so ein bisschen so nochmal abgefedert hast und das nicht so gesehen, aber er ist ja eigentlich so ein fürsorglicher Familienvater, wie er da eingeführt wird in der Szene. Aber genau das ist ja dieser Prozess, den sich da auch Christian Fiedler, heißt er doch, oder? Also der Schauspieler, wo er sich dann auch da auseinandersetzt mit der Figur. Und du weißt jetzt nicht, er hat ja auch eben nicht diese Identifikationslust. Ja, der will ja nicht diese Figur darstellen, sondern ist ja ständig auch im Hadern. Und dieses Hadern wird so als Prinzip ausgestellt. Ne? Und allein von dieser ganzen Anordnung, wie der Film inszeniert ist. Also um das auch nochmal so zu erwähnen, weil da komme ich jetzt gleich, das ist meine Brücke zu dem eigentlichen Thema, nämlich diese Inszenierung des Filmes, die mich auch da sehr nochmal bewegt hat, weil ich das einen genialen Kniff finde, wie er das gemacht hat. Also neben diesem Haus, das dann direkt in Auschwitz aufgebaut wurde, an dieser Mauer auch tatsächlich, an dem historischen Ort, hat Gläser überall so Kameras in diesem Haus installiert. Und ein polnisches Kamerateam, hat dann diese Kameras ferngesteuert. Die ganze Aufnahme ist dadurch geprägt, dass eben die komplette Abwesenheit von dem ganzen Filmstab, ja, also weder Kameramann oder Frau noch Regisseurin und Regisseur waren da, noch irgendwelche Continuity Managers, ja, also solche, die dann halt irgendwie so auf den Fluss und auf die ganzen Mittel achten, die am Set vorhanden werden, sind, ja, die waren auch nicht anwesend, sondern die Schauspieler waren mit dem Haus alleine und die wurden mehr oder weniger dann durch die Kameras eingefangen. Sie konnten selber entscheiden, was sie spielen, was sie nicht spielen. Im Nachhinein hat das dann Sandra Hüller als eine völlig neue Art des Drehens dann auch so gesagt. Und da ist mir das erstmal auch wieder so bewusst geworden, dass Film immer eine Inszenierung ist. Das heißt die emotionale Inszenierung. Wenn du das im Hinterkopf hast, du siehst, also wenn du die Kamera, wenn du einen Film guckst und dann im Hintergrund siehst du dann halt sämtliche, also du kannst dir das vorstellen, wie Kameramann, wie der Regisseur oder die Regisseurin da im Hintergrund dann schreit und Action. Dann siehst du die Reaktion und dann Cut und dann Schuss gegen Schuss und du siehst halt irgendwie, die Kamera steigt wieder ein, ne, dieses typische Dialog und alles ist inszeniert. Und wenn du das weißt, dann sieht man das halt immer. Dann denkt man immer, ja, das haben die ganz gut hinbekommen. Eine gute Kontinuität hin. Also das, ne, und das kriege ich auch nicht mehr raus. Seitdem gucke ich halt nur noch Filme so, okay. Und deswegen fand ich diesen The Zone of Interest so stark, weil man merkt es, man kann es erstmal gar nicht so richtig fassen, warum dieser Film so eine komische Stimmung hat. Aber irgendwann kriegt man das dann halt so mit durch diese Art zu drehen. Vor allen Dingen im Haus. Ich weiß nicht, die anderen Szenen, da zum Beispiel mit dem Festakt und so weiter, die werden natürlich herkömmlich gedreht sein, ne? mit Kamera und so weiter. Aber diese merkwürdige Stimmung in diesem Haus, finde ich schon sehr bedenkenswert. Und das kommt dann, geht dann wieder in Richtung, was eigentlich Film alles machen kann oder machen soll. Oder vielmehr, ich muss mal einen anderen Ansatz sehen. Ich komme immer so in verschiedenen
Ich bin Bild. Gespannt, ich bin total gespannt, was der Titel dieses eigentliche Blogs
ist. Der eigentliche Blog ist, also ich kann den eigentlichen Blog, den ich machen möchte, das könnte den Titel, ist ganz, ganz allgemein, wie in der Filmwirtschaft in Zukunft generative KI zum Einsatz kommt. Ne?
Oh, okay.
Das ist so die Meta-Betrachtung, die ich mit dir machen möchte. Oder vielleicht auch so ein bisschen so, ich habe eine Studie dann halt gefunden, die jetzt ganz aktuell rausgekommen ist und die würde ich jetzt gerne mal so ein paar Sachen mit dir durchsprechen. Mhm. Aber die Sache ist, ich saß am Wochenende, waren wir beim Geburtstag eingeladen und da war ein Bekannter, der dann auch im Film in der Beleuchtung arbeitet und mit dem bin ich dann so ins Gespräch gekommen und der meinte auch, dass viele bei ihm in der Branche, in der Beleuchtung und so weiter, sich da schon große Gedanken machen, dass die irgendwann früher oder später abgelöst werden. Ne? Durch. Also ich meine, das
hattest du ja so mir schon mal erzählt, so ein CG-Rendering, wo man einfach im Auto filmt und dann kann man sagen, jetzt ist es Nacht und der Mond steht da und die Straßen sind dann so. Und du hattest mir jetzt erzählt, dass dann das komplette Bild einfach da umgebaut wurde.
Genau.
Man musste gar nicht mehr nachts drehen, sondern konnte das irgendwie auf einer Bundesstraße machen und zum Schluss war man dann trotzdem auf diesem Superhighway auf dem Mars.
Genau, das ist jetzt so diese Computed Photography. Das gibt's schon länger so quasi, aber natürlich mit der Entwicklung der generativen KI und mit dem Trainieren der Modelle und so weiter, kommen dann natürlich andere und bessere und größere Ergebnisse heraus, bis du dann halt überhaupt nicht mehr irgendwie Beleuchtung brauchst, sondern nur noch auf einer Prompt-Ebene bist. Ne? Aber da wollte ich dir jetzt dann quasi so die Studie vorstellen, die ich da gefunden habe. Die handelt eben von einer, also jetzt auch qualitative Befragung aus der deutschen Filmwirtschaft. Die ist von der Hochschule Makromedia, heißen die, in Auftrag gegeben worden, wo die dann quer durch die Branche dann halt fragen, wie sich das so in nächster Zeit entwickelt. Ne? Bevor ich jetzt aber die Ergebnisse sage, wollte ich nochmal so kurz mit dir abstecken, was so die Sektoren einer Filmproduktion sind. Ne? Also da wird halt immer von verschiedenen Sparten gesprochen. Diese einzelnen Sparten werden auch unterschiedlich eingeschätzt, ne? Wie da der Einsatz von KI dann passieren könnte. Es ist einmal die vorderste oder das, was zuerst da ist, ist die Entwicklung. Ne? Die Entwicklung ist im Prinzip die Entwicklung von Stoff oder von Drehbuch und so weiter. Drehbuchanalyse, dann gibt es noch, dann was da dranhängt, ist die Marktanalyse und die Zielgruppenanalyse, die man braucht, um jetzt einen Film drehen zu können. Und von Finanzierungskonzepte. Ne? Das heißt, die Produzenten oder Produzentinnen gehen dann los. Ne? Und dann gibt es die Pre-Production. Das ist die Planung und Organisation. Set und Requisiten, da wird es halt konkret. Ne? Man packt sich seine Sachen zusammen, man scoutet nach den Drehorten und da ist natürlich auch das ganze Casting der Schauspielerinnen und Schauspieler hängt da dran. Ne? Und dann gibt es die Produktion, das ist dann die Action. Das heißt, da wird im Prinzip Kamera, Licht, Technik, dann Regie und so weiter, dann wird vor Ort gedreht. Ne? Komposition von und Auswahl der Filmmusik und dann das ganze Accounting und diese ganze Logistik, die dahinter hängt, hinter so einer Produktion. Und die Postproduktion, ne, das ist dann sowas wie Synchronisation, Dubbing, Untertitel, bla, Audiobearbeitung, Visual Effects und Animation und dann natürlich der Schnitt, ganz klassisch. Und Farbkorrektur und Editing. Das ist die Postproduktion und dann kommen wir zur Distribution. Das ist dann Filmmarketing und PR, Streaming, Filmverleih, Kinobetrieb und die ganzen Rechte und Lizenzen, alles, was dahinter hängt. Ne? Und du kannst dir auch wahrscheinlich schon denken, wo.
In und dann kommt das Merchandising.
Das ist auch Merchandising, ist auch in der Distribution.
Ja, okay, weil dann bei manchen Filmen dann zum ersten Mal quasi dreidimensionale Objekte entstehen. Also bei diesen ganzen Animationsfilmen ist also das Merchandising ist dann wirklich das Einzige, was wirklich stofflich da existiert. Alles andere ist ja komplett im Computer entstanden. Und in Zukunft vielleicht wird es öfter mal so sein, das war so mein.
Aber du kannst dir sicher denken, wo jetzt schon, oder es war dann immer so ein bisschen so, in welche Branche, also welcher Sektor für sich, dann der Einsatz von KI, wie sich das so entwickeln wird, der wurde so einzeln abgefragt nach bestimmten Kriterien. jetzt, also heute plus 5 Jahre, wo sich das vor allen Dingen stark bemerkbar macht, der Einsatz von KI, kannst du dir vielleicht schon denken?
Naja, ich denke, dass in der Postproduktion einfach sehr viel mehr jetzt gerade passiert, was das Geld spart, jetzt für Autostunts und so. Also
ja, das noch gar nicht mal. Das dachte ich auch erst. Aber so ganz, das ist noch in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren. Das ist noch nicht so die nächsten 5 Jahre, das ist nämlich so dieses ganze Marketingzeug, ne? Also diese Zielgruppenanalyse, die Distribution, dann halt die Vermarktung und sowas. Da kommt jetzt schon halt so diese generativen KI-Dinger schon ganz gut im Einsatz. Ne?
Aber wie?
Naja, also Zielgruppenanalyse, das ist ja so ein klassisches Profiling, ne? Ja. Und das ist dann quasi, du kannst dann halt über so eine KI dann bestimmte, also Trends dann so ermitteln, ja, und das auf der einen Seite, das ist dann halt in der Entwicklung von Filmstoffen, auf der anderen Seite ist die komplette Vermarktung, das ganze SEO-Zeug und so weiter, ne? Das ist, kannst du dir auch vorstellen, das ist ja auch so, schon okay, im Netzbereich dann, ne? Also das ist, da hast du halt irgendwie viele, keine Ahnung, Social Media, diese ganzen Kanäle, die bespielt werden. Das ist da schon relativ stable, sag ich mal. In solchen Produktionsabläufen ist da schon die KI drin, ne? Also auch was ich da sage, warum ich habe ja so eingeleitet, dass ich da so überrascht war, was da passiert. Gleichzeitig kenne ich das natürlich aus meiner Branche, der digitalen, dass es natürlich selbstverständlich ist, dass da so sämtliche Leute da auch dann ausgetauscht werden, irgendwann früher oder später. Und auch die Filmwirtschaft sieht sich tatsächlich, ja, so in 10 bis 20 Jahren einen Abbau der Stellen über die Hälfte dann entgegen. Ne? Also es werden neue Profile aufkommen, ist ja auch klar, neue Anforderungen. Aber dass es sich dann halt auch massiv dann eben diese ganzen Sachen zurückbauen, ja, ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil natürlich, wie du jetzt auch gerade angedeutet hast, ne, dass in diesem ganzen Production-Bereich, Stunts und so weiter, ne, also was da für eine Man- und Woman-Power hinter ist, um dann halt wirklich so vor Ort dann halt so einen Stunt durchzuführen, irgendwann wird man das, und wir können ja auch dann später nochmal jetzt im Verlauf dann uns so ein bisschen ausmalen, was könnte passieren, wo könnten dann überall noch so Sachen entstehen, wo dann eben solche Prozesse dann sich umgestalten. Ne? Und klar, bei so Stunts, die dann durchgeführt werden, wenn du dann einfach prompten kannst, ich will hier ein Auto, was dann halt durch einen Heli fliegt und dreimal dreht und
die dabei... Spaghetti. Ja, ich meine, das ist aber eine Sache, habe ich ganz vorhin gedacht, die wirklich schon so langsam verschwunden ist, die ich aber aus früheren Filmen halt kenne, ist, man wusste ja trotzdem, dass man einen Film guckt. Und bei Mission Impossible oder so hat man sich dann notgedrungen manchmal gefragt, so, oh, krass, wie haben die das gemacht? Ja. Und da hat man ja keine Frage über die Geschichte gestellt oder so über die Schauspieler, sondern wirklich über die Produktion, das Herstellen des Films, dieser Sequenz, wie haben die das gemacht? Ne? Und das war ja dann auch immer so ein Riesending bei James-Bond-Filmen, was mich immer sehr gelangweilt hat, aber alle haben immer über die Car-Chasing-Scenes gesprochen. Also ja. Das Car-Chasing war immer ganz wichtig. Da muss es halt irgendwie, und das war ja dann auch das letzte Mal bei Tarantino, die Frauen umbringen, auf die Bremse tritt. Bulletproof?
Nee. Irgendwas mit
Proof, Deathproof. Aber auf jeden Fall, da war es ja auch so dann so diese ewig lange Car-Chasing-Sache, wo dann manchmal auch die Autos ein bisschen zu schnell gefahren sind und sowas. Das hat sich komplett aufgelöst, die Frage, wie haben die das gemacht? Also wenn wir jetzt irgendwie eine Sequenz sehen von Star Wars damals, wie haben die das gemacht? Ich meine, gut, da war ich noch zu klein, um das zu denken. Aber man hat darüber gesprochen, man hat ganze Bildbände in Büchern gehabt, so wie haben die dann diese kleinen Soldaten alle angemalt oder auf Glasplatten gemalt. Und jetzt würde man das einfach gar nicht mehr fragen. Also diese Frage ist verschwunden.
Ja.
Und kann man ja aber vielleicht auch sagen, vielleicht ja auch ganz schön, weil man dann nicht mehr aus dem Film aussteigt, sondern im Narrativ bleibt. Ich versuche das positiv zu reframen.
Wenn
die Geschichte noch interessant ist.
Nee? Nein, ich versuche den Sprung zu bekommen, den Punkt zu...
Ja, man wird sich heute bei einer Autorennszene oder bei...
Du dann nicht mehr fragen, wie haben wir das gemacht?
Boah, wir haben das gemacht, ey krass, wir haben das gemacht. Sondern man würde einfach dann sagen, okay, ich genieße jetzt mein Adrenalin und danach geht es mit der Geschichte weiter. Also ja. Es ist keine, man springt nicht mehr aus der Geschichte raus.
Weil du sagen kannst, ey, das ist eh gepromptet oder was?
Weil man sagen kann, ja, das ist komplett virtuell gebaut. Ja. Ich gucke mir gerade ein Spiel an.
So. Aber ist es dann, und dann wäre, das wäre, glaube ich, nochmal so eine offene Frage, die wir diskutieren können. Ist es dann tatsächlich so, dass nicht, dass dann irgendwann eine Übersättigung ist und dass dann das total langweilig wird? Ich denke ja, dass ganz krass sich gerade im Filmbereich, in der Rezeption, sich diese Sehgewohnheiten immer so anpassen. Ne? Es wird dann, es kommen dann neue Formate rein, dann werden diese halt irgendwie so durchgespielt und irgendwo das, was, wenn du dir heute den 70er-Jahre-Film anschaust, ne, denkst du auch, oh Mann, ist der langsam erzählt. Also diese Sehgewohnheiten, irgendwann bist du dann auch so übersättigt von den, weiß ich nicht, können wir gleich nochmal irgendwie drüber sprechen. Ne? Ich hatte noch einen Punkt zu, also wenn man sich die ganzen Rollen in der Filmproduktion anschaut, ne, da gibt es ja unendlich viele Rollen, ne, Regisseur, Produzentin, Drehbuchautorin, Kamera, Frau, Mann, Schauspieler, bla. Und, aber es gibt dann halt auch so Cutterin oder Tonmeister und Meisterin, Komponist, ja, Stuntkoordinatorin, Castingdirektor. Also du hast eine Bandbreite an Rollen, ja, wo natürlich in unterschiedlichen Maßen da irgendwie so eine generative KI dann eingreifen kann. Ne? Mhm. Dieser ganze kreative Akt, ja, der Regie, Kamera, ne? Das ist, glaube ich, nochmal so eine kleine Blase in diesem. Aber der ganze produktive Prozess, den kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass da große Teile ausgetauscht werden können.
Ja,
ne?
Ja, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, was zum Beispiel Kamera angeht. Da muss man, glaube ich, dann, weiß nicht, wie viele Schritte man nach vorne denkt, weil ich habe ja mal geguckt bei Zone of Interest, der Kameramann, dessen Name mir jetzt entfallen ist, ich hatte das letzte Mal aufgeschrieben, haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen im Film, aber der hat wirklich auch interessante Kamerasachen gemacht und war jetzt dann beauftragt damit, ein Team zu leiten, was halt mit so CCTV-Kameras quasi auf hohem Niveau natürlich aber arbeitet. Ne? Also dieser Kameramann war dann vor einer neuen Herausforderung gestellt. Aber wenn du dir jetzt schon diese kurzen Snippets oder diese KI-generierten Fake-Advertisement für Skincare oder für Hamburger, das anschaust, ja. Da werden ja die kompletten Kameraeinstellungen auch schon gemacht. Ja, also ich weiß gar nicht, da gibt es natürlich, wie du schon gesagt hast, auch in diesem ganz klassischen Hollywood-Kino oder so, gibt es ja inzwischen auch einfach Dinge, die man erwartet.
Ja.
Ja, und wenn die Kamera zu lange auf einem Lächeln bleibt, dann erwartet man, dass jetzt noch was kommt oder dass was, weißt du, dann wird es unheimlich, weil es nicht mehr so ist, wie man es denkt. Also ich glaube, dass da schon ziemlich viel standardisiert ist und sowas wie so ein
Kameraraum, ne? Also das, was dann halt dieses Hollywood-Regelwerk.
Wenn man den Text hat, der vielleicht auch KI generiert, das Make me a dialogue with like Godfather 2 oder so, und dann legst du ihn hin und dann sagst du als nächstes, okay, make me a Storyboard with this dialogue, dann wird das, glaube ich, einfach auch schon jetzt gar nicht so schlecht sein.
Nee, das glaube ich auch. Also das denke ich auch. Und ich, also was ich dann auch nochmal so als so eine Perspektive sehe oder was wir auch nochmal gleich drüber sprechen können, ist, was sich das in diesem ganzen Independent-Filmbereich niederschlägt. Weil da sind, glaube ich, ganz viele Chancen drin. Mhm. Das, was man dann halt immer so im Independent-Film nicht machen konnte aus Budgetgründen, kann jetzt wahrscheinlich dann irgendwie, wenn du so ein vortrainiertes Modell dann hast, kannst du das dann halt übernehmen, kannst dann halt deinen Film mit extremen Effekten dann halt auch umsetzen. Ne? Mhm. Da sind ja auch Potenziale drin, das ist eine Demokratisierung, ja, so wie in den 80ern dann halt der Videomarkt da auch ganz viel demokratisiert hat im Filmbereich. Und dann auch wieder so, ne, da sind wir wieder bei Dogma. Hast ja auch gesagt in dem Zusammenhang, dass wir irgendwie, das erinnert dich an Dogma, an die Regeln bei The Zone of Interest, dass man dann halt wieder so in so einen Dogma-Bereich kommt. Ja. Und dann ist aber die Frage, wo grenzt sich das ab? Ja, was kann es denn für Formen von Filmerleben geben, ja, die dann eben nicht mehr in diesem ganz traditionellen Rezeptionsmuster aufgehoben sind, ne? Sondern sich dann völlig neue, also so wie jetzt meinetwegen bei der Entwicklung des Fahrrads, du hattest erstmal diese riesengroßen Fahrräder, die dann halt irgendwie ein Rad bis halt fünf Rädern und so weiter, und du siehst jetzt auf YouTube diese lustigen Videos, wie die alle damit rumgefahren sind und hingefallen, und dann hat sich dann eine Form so rauskristallisiert, die ist dann halt geworden, und ich glaube, wir sind jetzt an so einer Schwelle, oder beim Film war das ja auch, das war ja ein reines Jahrmarktvergnügen, ne? Also wie man dann halt Lumière dann halt auf dem Jahrmarkt und dann sind die Leute rausgerannt, angeblich, weil der Zug auf sie zugefahren ist. Ja. Und jetzt kriegt man wahrscheinlich auch so Formen von Spektakel und dann kommen halt wieder irgendwelche Corporates, die dann halt denken, ja, so muss es sein und pumpen da Geld rein und du kriegst dann halt irgendwie so ein Eventkino, was dann vielleicht aber auch nur so 10 Jahre irgendwo auf irgendeinem Vergnügungspark dann abhängt. Und es dann halt nicht in Standard schafft. Also ich glaube, wir kriegen jetzt so die nächsten, würde ich mal behaupten, die nächste Zeit eine Reihe von ziemlich experimentellen Zwischenzuständen präsentiert. Das wäre so eine These, was ich mir überlegt habe. Ne?
Ja. Ja, also ich hätte noch so ein anderes Bild, kurze Anekdote dazu, die ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Show erzählt habe von uns, wo ich... Also ich war noch in der Schule in den 80er Jahren und einer, der war eine Klasse über mir, der hat so ganz viel mit Kassetten gehandelt von Spectrum und C64 mit Piratensoftware. Und die haben den irgendwie dran gekriegt und er musste als Programmierer irgendwie, der war so relativ knietief in diesem ganzen Ding drin, so Game-Entwicklung und sowas. Und der war dann auch in unserem PC-Lab an der Schule. Ich weiß noch, der saß dann da und ich saß neben ihm. Ich fand den ein bisschen nervig, aber irgendwie war ich schon auch so starstruck. Also der war halt einfach schon ein toller. Und der hat dann so, hat einen leichten Sprachfehler, den ich jetzt nicht nachmachen werde. Aber der hatte dann so reingetippt, einfach in den C64 hat getippt, make me a game of Space Invaders. Command, make, nicht gefound oder irgend sowas, ne? Und dann sagt er, könnte der Space Invaders nicht. Und da sind wir jetzt ja schon. Das ist genau das, was er da gemacht hat.
Genau,
das ist das könnte man jetzt in ChatGPT und dann make me a game of Space Invaders. Und dann kriegst du das. Ja? Und wenn ich das jetzt weiterdenke, dann ist ja die Frage gar nicht mehr, wo sollen die Leute da Geld reinpumpen, sondern ist es dann nicht viel sinnvoller, um Andy Warhol zu paraphrasieren, nicht mehr Fame for 15 Minutes, sondern Fame for 15 People. Weißt du, macht man dann ganz viele kleine Filme oder kriegt jeder den gleichen Film in einer anderen Musik?
Ja.
Da wäre es dann nicht mehr so, dass sich das Budget vervielfältigt, damit man das durchpumpen muss, sondern man würde mit einer Gießkanne einfach alles nass machen, indem man den gleichen Film sofort in alle möglichen Subkulturen irgendwie reinstreuen kann. Und vielleicht auch
das gibt es ja schon heute bei Pixar-Produktionen, dass du halt bestimmte Presets hast, so Assets, ja, die aufgrund des Marktes dann angepasst werden können. Wenn du jetzt irgendwie so, keine Ahnung, meistens ethnisch, ne, wenn du halt in wenn du dann einen Pixar-Film im arabischen Raum, dass dann eben die Frauen da in dem Film dann Kopftücher tragen, ja? Also, oder im Chinesischen und so weiter, das ist jetzt schon so mit eingepreist quasi, also mit, dass du halt dann nicht mehr nur diesen einen Charakter hast, sondern du hast dann quasi so ein Profil von dem Charakter, der sich dann in unterschiedlichen Märkten unterschiedlich ausprägt, ja, visuell, vielleicht auch von der Art her, ne? Man gibt dann halt so eine gewisse Spielbreite mit, ne? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist ja noch, dass dieses Individualisieren, man kann sich das ja so vorstellen, dass du dann ja irgendwann, also die eine These ist halt noch von dieser Studie oder einer Beobachtung, dass man davon ausgeht, dass quasi erst so ab 2040 die ganze generative KI so weit ist, dass man eben virtuelle Schauspieler akzeptiert. Mhm. Ne? Also ich meine, klar, man denkt jetzt schon, in der Modeindustrie sind jetzt schon halt irgendwelche Models komplett KI. Vielleicht kann es auch früher eintreten, aber ich denke, bis dann halt so der Reifegrad da ist, kann das durchaus nochmal so 15 bis 20 Jahre dauern, kann ich mir auch vorstellen.
Aber dann müsste man jetzt sagen, was das für, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Vaiana Teil 2, wo die Vaiana-Puppe virtuell, das ist, ich weiß nicht, ob es Disney ist oder Pixar oder irgend so ein Film.
Ja.
Ich bin Vaiana, ist ihr Coming-of-Age-Song.
Ja.
Und ob das jetzt mit der KI animiert ist oder nicht, das werde ich jetzt in 3 Jahren schon nicht mehr wissen oder ganze Sequenzen.
Ja, klar, aber es geht ja jetzt wirklich um reale Schauspieler.
Genau, und das ist dann wiederum der wichtige Punkt, was muss ich dann, also hast du jetzt, man hat jetzt ja dieses Gefühl manchmal, ich bin da nicht so drin, aber in so einer K-Pop-Szene und ich bin mir sicher, das haben vielleicht früher ältere Menschen über Punk-Bands gedacht, die sehen noch alle gleich, also wo man dann schon das Gefühl hat, dass da eine Künstlichkeit hergestellt wird in einem Charakter, der ist halt künstlich, aber der wird dann auch performant, also da wird ein Mensch, der den noch spielt.
Ja, und der kriegt halt aber auch bestimmte Eigenschaften stark zugeschrieben.
Genau,
also diese und die werden dann auch promoted. Funktionieren gerade im K-Pop ja ganz stark. Ne? Das ist halt irgendwie Identifikation, der hat blaue Haare, ich bin ein bisschen out. Der andere ist halt irgendwie so derjenige, der halt irgendwie auf dem Schulhof der Star ist. Ne? Also, du hast ja diese Charaktere.
Und die Frage, und die ich dann halt nicht beantworten kann, ist, wird man da einfach mitmachen 2040, dass man, gut, man hat jetzt vielleicht schon Manga-Bücher, wo man dann auch die Haarstile sich annimmt, weil man sich so mit dem Comic-Charakter identifiziert, man identifiziert sich mit dem Musiker auf der Bühne, man identifiziert sich vielleicht auch mit dem Schauspieler beziehungsweise der Rolle, die er da spielt und dem Jacket, was er da anhat oder so. Und die Frage ist ja eigentlich, wird man nicht animierte Charaktere annehmen, das tut man ja schon, sondern wird man Menschen, die synthetische Bilder, die aussehen wie echte Menschen, das ist die Frage, oder?
Ja, genau, das ist die Frage. Und das ist halt genau diese Sache, von wo ich hingekommen bin, nämlich, dass irgendwie so, ich habe immer noch so Cut und die ganzen Kamerafrauen, Männer im Hintergrund, ne, wo ich dann eigentlich ist es jetzt schon austauschbar. Jetzt, ich meine, das ist halt so dieses, was ich meinte, dass Film nur Simulation und Inszenierung ist. Es ist ja Trick. Also eigentlich kannst du diese Emotionen, das ist so eine standardisierte Sache, die kannst du jetzt schon austauschen. Also würdest emotional so ein bisschen wie diese Spiegelneuronen, ne, da liegt halt irgendwie die dritte Hand und die ist nicht meine, die sind nicht mit mir verbunden, aber trotzdem verspüre ich Schmerzen, wenn dann halt irgendwie der Arzt dann halt in diese
Hammer draufhaut.
Dann, ja, genau. Und das funktioniert also, das ist ja nur ein Trick, das ist ja alles nur Psychologie, weißt du? Das geht ja im Kopf da, ist ja nichts.
Das ist die Psyche.
Aber verstehst du, es ist eigentlich dieser Schritt, ne? Aber da kommt wieder das Muster der Sehgewohnheit rein, ja? Wenn es inflationär ist, ne? Vielleicht musst du einfach auch wissen, dass der Schauspieler, keine Ahnung, 3 Millionen Tagespauschale bekommt, dass er den, und dann, weißt du, dann hat er eine Masse, dann ist er nicht nur so ein Prompt-Output, sondern er hat einfach eine Masse. Während so ein Prompt-Output natürlich auch eine Masse haben kann, wenn das Modell halt irgendwie mit 3 Atomkraftwerken trainiert wurde, ne? Und mit dem Energieverbrauch. Weiß ich nicht, ne? Also das wäre auch eine Frage von, wenn sich dann halt irgendwie, ich springe gerade im Thema, aber wie differenziert sich jetzt quasi die Filmindustrie? Und ich kann mir vorstellen, dass es gibt schon jetzt einige Unternehmenszweige, die dann halt so Modelle entwickeln, ne? Und dann halt da rein. Und dann hast du halt das Disney-Modell und mit dem arbeitest du weiter. Dann sind wieder lizenzrechtliche Fragen. Also, da tut sich ganz viel auf, ne? Aber vielleicht lass mich nur mal ganz kurz so die Thesen aus der Studie runterrattern, die ich jetzt hier nochmal notiert habe. Also noch eine ganz wichtige Sache, aber das hatten wir ja schon gesagt. Also in den nächsten 5 Jahren wird sich vor allen Dingen auch in der Synchronisation, im Dubbing und Untertiteln, ne? Also das kann man sich vorstellen, dass du halt natürlich in der Lokalisierung von Filmen da unglaubliche Möglichkeiten hast, dass die Lippenbewegungen dann halt synchron sind zu einer Übersetzung und so weiter. Das kann man sich gut vorstellen, ne? Und das wird auch das Ding ist halt immer Kosten senken, ne? In der Produktion.
Ja, ich denke auch die Stimmen, die dann für die deutschen Übersetzungen mit angepassten Lippenbewegungen benutzt werden, die könnten auch komplett eben KI-generiert
sein. Die könnten KI-generiert sein, die Übersetzung ist KI-generiert, du brauchst eigentlich da, also Übersetzung ist eines der ersten Sachen, die halt wirklich komplett jetzt schon mit KI gemacht wird. Ne? Genau, also Marktforschung und Zielgruppenanalysen werden in den nächsten 10 Jahren vollständig von KI übernommen. Übernommene Algorithmen können dann Zuschauerpräferenzen präzise vorhersagen und Marketingstrategien optimieren. Das hatten wir auch schon erwähnt. Und jetzt ab 2038 wird erwartet, dass durch die KI die Hälfte der bisherigen Arbeitsplätze in der Filmbranche wegfallen. Okay, in 15 Jahren wird die Mehrheit der Rollen von virtuellen Schauspielern besetzt. Ja, fotorealistische Darsteller werden immer realistischer und billiger als menschliche Schauspieler. Mhm.
Ja, und reale Schauspieler. Ich meine, es gab jetzt ja schon den Scorsese, war das, oder? The Irishman, wo dann Robert De Niro auch 30 Jahre jünger aussehen sollte. Dann haben sie ihn irgendwie die Haut glatt gerendert.
Ja, genau, das war doch auch hier bei Indiana Jones mit Harrison Ford, wo der dann halt irgendwie nur noch die Bewegung des alten Mannes hat.
Ist unheimlich.
Aber auch das wirst du wegbügeln können.
Das war, ne? Das war bei Robert De Niro auch, der ging so rückwärts, was sie so an dem gerade die Bandscheibe wieder raus, so nach hinten geneigt.
Ja, und hier, das war der Punkt, KI-basierte Filmproduktionen werden frühestens ab 2040 von den Zuschauern bevorzugt. Bis dahin müssen technische, ethische, rechtliche Fragen geklärt werden. Und das ist, glaube ich, nochmal dieser ganze, also du brauchst halt wirklich so ein Commitment auf Ethik. Wie geht KI mit Ethik um? Ja? Also Gewaltfilme, Pornografie und so weiter muss irgendwie reguliert sein. Ja, und
dann, das brauchst du ja nicht ändern, das können ja Menschen machen oder KI kann das.
Ja, ich meine nur, aber da muss halt ein Commitment sein. Ich glaube, diese Prozesse, bis die dann halt wirklich so zu einer rechtlichen Verbindlichkeit kommen, das muss erstmal hergestellt werden. Technisch wirst du sehr viel früher das machen können, aber bis sich das in so einem Produktionsapparat dann halt wirklich so ausdrücken kann, das muss abgesichert sein. Ne? Da muss diese ganze rechtliche Debatte muss dann halt durchgelaufen sein. Das ist, glaube ich, immer ein entscheidender Punkt. Genau, also das wären so die Hauptpunkte aus dieser Studie. Ich glaube, die anderen hatten wir alle mehr oder weniger genannt. Ja, also ich glaube, die Entwicklung, ne, dass man in 5 bis 10 Jahren die KI-Tools schon so mehr oder weniger in einigen Produktionen zum Einsatz hat, in 15 Jahren die fotorealistischen Animationen drin hat und dann in 20 Jahren dann die Mehrheit der Rollen durch eben so generierte Modelle ersetzt werden. Und jetzt wäre auch mein Schwenk jetzt dahin, dass wir gucken, was passiert denn im Independence-Bereich. Ne? Das, also einmal diese Demokratisierung von Filmmitteln ist die eine Sache. Dann, also ich meine, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt quasi ein junger, angehender Filmschaffender. Ja?
Okay.
Und du hättest dann halt diese Perspektive von irgendwie, ja, wir können jetzt in dem Bereich hier, was würdest du machen? Ne? Also klar, die Stoffentwicklung ist eine Sache. Die andere Sache ist halt, okay, ich mache so Kurzfilme und gucke jetzt mal so, ne, wenn ich jetzt halt irgendwie so Charaktere jetzt noch nicht ganz sauber prompte und dann irgendwie versuche, die dann halt in einen Kontinuitätsstrom zu fassen, dass dann halt auch ein durchgehender Charakter entsteht. Ne? Also man hätte schon spielerische Möglichkeiten. Ne? Da könntest du dann halt irgendwie sagen, ich will jetzt irgendwie so eine Wüste und da ist eine Straße drauf und dann ist hinten irgendwie was Dunkles. Ja? Und ich glaube, die Kreativität ist da schon sehr...
Ich habe gerade so eine Idee, vielleicht können wir das ja dann machen. Wir setzen jetzt einfach mal hier einen Pflock rein und können das dann irgendwie vielleicht mal bald irgendwo pitchen. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe vergessen, wie das hieß. Wir waren in London und wir haben dieses Festival doch kuratiert gehabt.
Ja,
wie stimmt. Hieß das nochmal?
Dieses Flash-Festival.
Flash-Film-Festival. Flash. Das war nicht unser Titel. Und da war der große Wunsch eben von den Leuten von, wie hieß das nochmal, Lux?
Ja, Lux, von dem Lux-Film-Festival.
Und da war das Format Flash als Filmformat im Netz gerade relativ neu. Und dann hatten wir Einreichungen und hatten ein kleines Kuratorium und hatten dann bestimmte Filme ausgewählt und dann gab es auch einen Preis und sowas. Und dann wurden halt so Kurzfilme gezeigt quasi. Ja. Die aber teilweise, wir hatten es relativ breit gehalten, es waren teilweise eher so visuelle Sound-Experimente oder so und teilweise aber wirklich auch narrative Filme mit viel Produktionskosten, die da auch schon reingegangen sind. Und wenn ich jetzt das nehme und sage, wie sieht so eine mögliche Zukunft aus? Und ich merge das jetzt mit der Gegenwart von diesen, scheinbar war nie da, aber scheinbar sehr lustigen Wikipedia-Festivals, wo dann die Leute ein Wort kriegen auf Wikipedia und dann ein zweites Wort genannt wird und die müssen so schnell wie möglich nur über Wikipedia-Links zu diesem anderen Wort kommen. Weißt du, also du bist zum Beispiel jetzt bei Flamenco und du sollst als nächstes Gewerbefläche finden. Wie kommst du von Flamenco zu Gewerbefläche? Du darfst nur vorwärts klicken oder zurück, aber du darfst nicht was Neues eingeben, darfst auch nicht suchen. Und da hätte ich jetzt so ein Filmfestival-Format, weißt du, für diese KI-Filme, so Kurzfilme, wo jeder kriegt 80 Buchstaben und muss einen Prompt machen.
Ja.
Haut den Prompt rein und dann wird halt geguckt, welches dieser 20-Sekunden-Filme dann irgendwie gewinnt.
Ja.
So in der Art. Also ich kann mir schon Formate vorstellen, die auch so über Partizipation und eventmäßig dann auch spannend sind, ja, wo das dann entsteht. Was aber gleichzeitig eben natürlich zeigt, dass man sich fast überlegen muss, ist dann der kreative, geniale Gedanke wirklich ein Prompt von 17 Buchstaben.
Ne? Ja, klar.
Und das gab es aber natürlich immer auch diesen Wettbewerb. 1 KB JavaScript, was kann man mit 1 KB JavaScript alles machen oder nicht? Ne? Und das war so eine Sache, wo ich dachte, okay, Kreativität dann wirklich verlagern auf den Prompt. Und eine Analogie dazu ist dann für mich schon fast, wenn man in einen anderen Bereich guckt, Sport. Ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen in den letzten 15 Jahren, aber ich bin da kein Experte. Aber es war halt so dieses E-Sports. Ne? Das war dann ein Riesenmarkt, so PC-Gaming, E-Sports. Und dann haben aber alle festen, so Fußballverein-Leute haben halt gesagt, so, ach Quatsch, E-Sports, das ist nichts für, das hat nichts mit uns zu tun. Aber inzwischen hat jeder Bundesliga-Verein auch eine Sparte E-Sports, ja, wo halt Leute E-Sports machen. Das heißt, und diese Leute sind auch Helden. Ja? Also genauso Leute, die dann halt die coolsten Prompts für so einen 20-Sekunden-Jingle irgendwie raushauen können, sind gleichzeitig dann im Übertragen auch die Leute, die halt Maus, Joystick, Keyboard oder so nutzen können, dass es total geil auf dem Bildschirm aussieht. Aber die sind dann die Helden und die Identifikation passiert dann nicht direkt mit den Sportlern, die dargestellt werden oder Sportlerinnen, sondern mit den Leuten, die schaffen, diese Computerbilder so sich bewegen zu lassen, ja, so einzusetzen.
Ja, ja.
Und das finde ich dann vielleicht nochmal einen ganz interessanten Sprung, dass man natürlich sich fragt, werde ich mich mit den Darstellern und Darstellerinnen, die komplett synthetisch hergestellt wurden, identifizieren können und sagen können, so will ich auch sein? Oder, und das wäre meine Vermutung, entstehen dann wie im E-Sports-Bereich auf einmal neue Leute, mit denen man sich identifiziert, ja, oder irgendwelche, keine Ahnung, Produzenten von Techno, ja, oder wo du dann halt auch das Gefühl hast, der spielt doch gar kein Instrument, aber trotzdem wird es ein Held. Mhm. Oder DJ, wo ich dachte, ich glaube, so, die legen halt ja nur auf, aber trotzdem sind es Helden.
Ja.
Das heißt, da kommt dann immer was obendrauf und es wird, denke ich, schon so bleiben, dass die Menschen sich mit anderen Menschen identifizieren.
Ja.
Und dann sind es vielleicht nicht mehr die Schauspieler.
Ja.
Sondern dann sind es vielleicht irgendwie
die Macher, die
Leute, die wir noch nicht kennen, Rollen, die wir noch nicht kennen, die aber da irgendwie damit zu tun haben.
Verstehe. Ja. Ja, also ich glaube, dass auf der einen Seite, was du beschreibst, ist dann auch immer in so einem Medienbruch, wenn sich dann so ein Medium neu initiiert, ne, dann halt diese spielerische Rolle auszuloten, zu gucken, was ist möglich, ja, was du mit dem Prompting machst. Diese Prompt-Wettbewerbe gibt es ja auch. Ich war beim letzten Chaos Communication Kongress, war das ja auch genauso irgendwie so ein Prompt-Wettbewerb, wo dann halt irgendwie so ein Bild dann dargestellt war und man sollte das halt mit einem Prompt zum Beispiel dann nachbauen. Also diese ganzen Events gibt es dann auch. Oder es war halt irgendwie so.
Ich habe übrigens, ich bin ja nicht mehr auf Twitter, weil es Twitter leider nicht mehr gibt, aber ich habe die ganze Zeit einen Tweet im Kopf, den ich nicht absetzen kann. Kann ich ihn hier verbal absetzen? Der heißt einfach nur: Here are 20 ChatGPT prompts I wish I had known when I was 20.
Sehr schön. Ja. Dann aber auch, glaube ich, auch dieses Klassische. Ne? Also da muss man sich ja anschauen, wie wird sich dann überhaupt Kino so als Institution verändern. Ich meine, wir hatten jetzt in den 2000ern der Aufbau von all diesen Multiplex-Kinos.
Multiplex-Kinos,
genau, die Multiplex-Kinos, die in den 2000ern entstanden sind, wo halt auch das ganze Investorengeld hingeflossen ist. Das ist das Ding, ja. Jetzt haben wir halt irgendwie
Das komplette Sony-Center hätte man dann irgendwann in seiner Hochphase einfach in Klarlack übermalen sollen und behalten, weil das war so ein Museum für alles, was damals groß war. Es war, bevor es Handy gab, die besten Sony-Fotoapparate, Videokameras, Geräte, ne? Also Audiogeräte, das riesen Cineplex-Kino, das ganze Center, also dieses große Kathedralenähnliche Sony Center ist jetzt natürlich, da blasen jetzt halt diese Tumbleweeds an.
So ja, 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 genau. Und das ist halt, jetzt sind es halt irgendwie so leerstehende Flächen in der Innenstadt. Also da. Und dann hattest du auf der anderen Seite die technischen Home-Kino-Sachen, ne? mit Erneuerungen im Fernsehapparat, ne? Also was da, das sind immer mehr dann halt zu Hause, ne? Und dann halt die Streaming-Dienste und so weiter, ne? Ja. Jetzt ist gerade auch wieder die Krise der Streaming-Dienste, ne? Weil halt irgendwie andere Formate da so reinkommen.
Ja, aber ich glaube, es wird dann auch so neue Sachen geben. Ich musste jetzt ganz spontan dran denken, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber der Typ, der diese CDs gemacht hat für die Geburtstagsgrüße für alle möglichen Leute, wo dann die CD so reingelegt wurde und dann: Hello, na, liebe Susanne, ich gratuliere dir ganz, weil der Name immer so reingeschnitten wurde, aber der hat halt so ein Lied gesungen dann, ne? Und dann wurde halt dieser Name dann von irgendwelchen Sprechern so dazwischen geklebt. Und aber sowas kann man kann halt Star Wars machen. Zum Geburtstag kriegst du eine Star Wars Version, wo keine Ahnung, deine deine Kinder irgendwie die Stars sind. Ja, also hast du die Fotos.
Genau, da wollte ich nämlich hier raus. Also das, was wir jetzt schon teilweise bei den Pixar-Filmen haben, dass du halt so Charaktere profilen kannst, dass du irgendwann in deinen Seherlebnissen dann auswurschaffst, dass du dich selber dann quasi als derjenige Held da reinrendern kannst. Ja? Und dann ist aber die Frage, wie funktioniert das? Da muss jetzt doch jeder eine Brille aufhaben, ne, dass du halt immer nur so diese quasi die Eckdaten gesendet bekommst und dann wird das für dich dann nochmal so in deinem Screen so gerendert, dass du dich selber siehst. Jeder sieht sich selber. Ne? Also solche Sachen, das sind neue Kinoformate. Ne? Oder man muss dann ins Kino gehen, weil die halt klimatisiert sind, weil es klimatisierte Räume geben muss. Ne? Also auch das ist auch irgendwie in der Stadtlandschaft dann halt irgendwann so, oh komm, lass uns ins Kino gehen. Es wird heute halt wieder 40 Grad.
Das ist billiger als die Cola.
Das ist, ja, und das ist halt, ich habe zu Hause, kann ich es nicht haben. Ja? Ich, aber da wird auch
Kino nochmal anders. Wenn die Kino wieder sowieso Sex-Kino-Spelunken in den 70er Jahren.
Ja, und dann mit so einer abgewichsten Cyberbrille, dann bist du wieder im Cyberpunk unterwegs. Ne? Also ich glaube, da tun sich schon so andere Märkte und Formen auf, die wir uns jetzt noch nicht so richtig vorstellen können. Mhm. Ja, was ich meinte, dann gibt's halt diese komischen Räder, die dann halt irgendwie riesen vorderes Rad haben, ein kleines hinteres und dann stirbt's halt aus, weil jeder, der da drauf sitzt, sich ein Bein bricht, ja, weil's halt dann nicht so effektiv ist, ja. Aber
wir haben ja mit dem Serienformat, Serienformat, was ja dann irgendwie auch nochmal, denke ich, schon zwar lange in the making war, aber mit dem Lockdown und Corona noch mal mehr an Medienzeit ausgemacht hat, haben wir das ja schon mitbekommen, wie sich da Sachen abgelöst haben. Ne? Wie Kino, der große epische Kinofilm, die Herr der Ringe Trilogie, 3x3 Stunden oder so, dass die dann abgelöst wurde eben von Serien. Ne? Und dass das die großen Erlebnisse waren, was früher für Fernsehen gemacht wurde, aber beim Laptop war es dann wurscht. In gewisser Weise. Und ich fand es auch total irre bei Dune 2. Hast du den gesehen?
Ja.
Den habe ich habe ihn im Kino sogar gesehen und das war total krass, weil da wirklich Bildeinstellungen drin waren mit diesen wabernden Hitzefarben und sowas, wo das Ganze aber so riesig war, dass man fast schon das Gefühl hat, es wurde für Laptop gemacht. Das Bild war einfach für Fernsehen. Aber im Kino war es dann echt irre und ich dachte, wow, es hat super funktioniert. Aber es war wieder nochmal ein anderer Magnitude.
Ja, das ist halt irgendwie dieses, was irgendwie noch vor 10 Jahren mit so einem Stempel HD-Ready, also mit irgendwie 1080 Pixeln. Jetzt ist es halt irgendwie so mindestens 4000 Pixel. Ne? Also das heißt, die Kinoproduktionen werden halt immer schärfer. Das 3D-Kino ist ja auch komplett ausgestorben. Ne? Das ist ja auch so ein Zweig.
Ja, das ist ja immer wieder ausgestorben.
Nee, das ist aber jetzt wirklich, also jetzt ärgern sich die Leute, dass sie teilweise, und das ist halt so teuer gewesen. Ne? Das würdest du auch wahrscheinlich mit so einem Modell anders jetzt machen können. Hm. Ja, aber das war einfach viel, viel zu teuer und viel zu wenig verbreitet, hat viel zu wenig Mehrwert geliefert. Also es wird so Blüten treiben. Ne? Hm. Und ich habe, ich wollte dir eigentlich noch, aber das können wir uns, glaube ich, sparen. Ich habe das auch schon mal berichtet. Ich wollte dir eigentlich noch einen Ausschnitt aus Diamond Age vorlesen von Neal Stephenson.
Ah, okay, das hattest du, glaube ich, auch schon
mal. Ich hatte es gesagt, genau. Hatte ich dann irgendwie so noch mal nachgeschaut, diese Schauspielergarde, die in diesem Buch auftaucht. Das heißt, ja, es sind Raktive, ne? Die Raktive, die im Prinzip auch so eine Technologie entwickelt haben, dass die gebucht werden können. Die sitzen dann so, die haben so mehr oder weniger diese ganzen Motion Capture Points dann halt so schon als auf der Haut irgendwie mit implementiert. Oder als Nanotechnologie unter der Haut. Ja, und die sitzen dann in einer Box und die kannst du dann halt buchen. Wie die prekären Beschäftigungsverhältnisse von so Essenslieferanten. Ne? Die sitzen halt da, also halt diese Cyberpunk-Atmosphäre.
Wie die zweite Kamera am Set.
Ja, also okay, und dann kriegen die halt einen Satz reingeschmissen, müssen den halt sprechen und weil die halt diese ganzen Motion-Dinger, also können auch dann sich bewegen und so weiter in ihrer Box, ja. Das wird dann halt abgenommen und dementsprechend auf den Charakter drauf projiziert. Also das ist dann halt irgendwie so, keine Ahnung, für irgendwelche Kinder dann halt irgendwie so ein alter Dinosaurier ist, der sich dann halt irgendwie so ein Erdbeereis dann isst oder und dazu noch was sagt. So. Und die kriegen dann in Sekundentakt dann halt diese Dinger rein und je nachdem, wie gut die sind, kriegen die halt mehr. Und so. Also dieses ganze Modell hat Stevenson schon damals, 95, dann schon so entwickelt.
Es ist sogar das dystopische Modell, dass man dann später wieder draufkommt, dass Menschen mit Dingern in in dem, was wir früher Dritte Welt genannt haben, Ländern immer noch billiger sind, als es am Rechner machen zu lassen.
Ja, ja, genau das. Ja, ich meine, so ist ja auch die Modelltrainers, die haben sich halt aus prekären Beschäftigungsverhältnissen trainiert, ne? Weil dann halt irgendwelche Leute im globalen Süden dann halt die Modelle trainiert haben, indem sie halt diese ganzen schlimmen Arbeiten irgendwie so yes, yes, no, yes, 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 no. So, weißt du, diese mussten sie machen, um dann, das, so funktioniert das ja. Also das ist ja die Brutalität da drin. Aber ich finde halt diese visionäre Kraft von Stevenson, finde ich halt so immer wieder also faszinierend. Mhm. Also kann ich absolut empfehlen, ne? Vielleicht machen wir auch noch mal eine Reihe draus. Ja. Aber ich möchte noch einen letzten Aspekt, ja, so wie sich Kino entwickeln könnte. Ich glaube, das, was, also die Frage haben wir ja schon aufgeworfen von, man braucht irgendwas zum Identifizieren. Ne? Du hast gesagt, das können auch diese Roleplayers sein, die Role Models, die dann halt irgendwie so die Identifikationsgröße sein. Oder aber, ich denke, was jetzt dann auch nochmal als neue Komponente dazukommt, ist diese Authentizität. Wie kriege ich die hergestellt? Hm. Und da, denke ich, hat das Theater und die Oper eine ganz krasse Zukunft vor sich, weil die irgendwann in der Haustechnologie dann das haben, dass die dann halt wirklich die Schauspieler auf der Bühne spielen, um im Hintergrund dann auf einmal da so ein Star Wars Epos dann abgespielt mit Special Effekten und so weiter. Heutzutage ist ja die Bühnentechnologie schon sehr weit, aber wenn man dann in Echtzeit dann halt auch sowas dann reinrendern kann, ja, und du auf einmal wirklich so, also das ist im Prinzip wie The Mandalorian, ne, was ja auch nichts anderes als eine Greenbox ist. Und so kann ich mir auch dann in Zukunft dann irgendwelche Schauspielhäuser vorstellen, die halt in der Greenbox spielen. Du hast diese Echtheit der Figuren vor dir und gleichzeitig hast du das Erlebnis und die Effekte von einem absolut hochproduzierten Film im Hintergrund. Und ich glaube, dass du halt wirklich so kleine Boxen dann so hast, mhm, und es ist klimatisiert.
Das fände ich interessant. Also da wäre ich genau entgegengesetzter Meinung. Ich glaube, was du vorhin gesagt hast, dieses es ist alles künstlich hergestellt. Ne? Also der Film. Und wenn man vergleicht der Film und das Theater, ich glaube, im Film ist man eher noch geneigt, dass man immer wieder Momente hat, man weiß, es ist ein Schauspieler, ja, aber das Lachen war echt. Ja? Also dieses aus der Rolle springen, das will man ja dann manchmal sogar sehen. Und dann fragt man sich das oftmals, ne? War das jetzt so geplant oder hat er das improvisiert? Und es gibt ja dann oft eben auch diese Anekdoten. Das war gar nicht, dann hat keine Ahnung, bei was war das, bei Django Unchained, ne, wo sich die Hand aufgeschnitten hat, als das Glas offen, und dann schmiert er die Schauspieler mit Blut. Wir werden es nie wissen, aber es war angeblich, hat er sich wirklich
auch... Ja, diese Improvisation, aber wo kannst du die dann in so einer Prompt-Ebene herstellen?
Nein, genau, ich würde sagen, du hast im Kino jetzt gerade dieses Gefühl, dass die Improvisation ist ja genau das, was so unheimlich ist, ne, wo wir in der Stanislav Lem-Folge drum gesprochen haben. Ne? Das Kind, was da irgendwie gesehen wurde, was sich so komisch bewegt, das ist ja jetzt was ist so... Man kann ja nicht weggucken bei diesen KI-Sachen jetzt gerade, weil man die ganze Zeit diese unheimlichen Fehler sehen will. Ne? Das trifft einen ja ganz tief. Ja.
Also dieses, hey, das ist Uncanny Valley. Hund, ja. Ja.
Und was ich sagen wollte, ist halt... dass ich glaube, dass man im Film eher noch geneigt ist, jetzt zu sagen, oh, das war aber vielleicht sogar echt. Aber beim Theater ist man auf alle Fälle immer in einer Box drin, in der man nie denkt, also weißt du, diese Idee von, ist das improvisiert oder echt, die stellt man sich noch anders. Wenn ich mir vorstelle, Mandalorian ist also im Theater zu sehen, ich weiß nicht, ob man das nicht doch lieber als Film, ich weiß, was du meinst.
Nee, und ich glaube, die Echtheit von Schauspielern, ja. Das ist also dieses Authentizitätserlebnis, ja. Und das, was dann halt eben aufgrund der Künstlichkeit nicht in Prompt irgendwie so hergestellt, ja, werden kann. Ne? Also diese Sehgewohnheit. Ich glaube, dieses Echtzeiterlebnis, mhm, ja, dass wirklich was passiert. Vielleicht ist es auch im Kunstbereich so diese Performances, die dann wieder so aufpoppen, ne? Mit eben so einer technologischen Unterstützung und ganz neue Möglichkeiten der Darstellungsform liefert, ne? Wo du früher dann halt immer performst, okay, aber wenn du jetzt dann halt tatsächlich dann halt deine 12 Raumschiffe im Hintergrund bei irgendwas haben kannst, ja, das wird nochmal andere Märkte, andere Sehgewohnheiten und andere Sachen erschließen, behaupte ich jetzt mal. Ne? Also ich glaube, das wird irgendwie zusammenkommen, wäre jetzt meine These für die Zukunftsentwicklung. Ich kann verstehen, ja, was du meinst, Mandalorian will man nicht gucken, aber ich will ja nur
das
Regie-Team.
Ja, aber ich glaube, eher eben in der Gegenbewegung ist dann das Reale wieder spannender, also das einfühlsamer. Also im Extrem würde man ja auch nicht sagen, Muscheln sammeln am Strand ist viel spannender, wenn gleichzeitig ein Silvesterfeuerwerk auf die Wolken projiziert wurde. Ich glaube, es gibt so Sachen, wo man dann vielleicht bewusst ins Theater geht und dass es zwar enhanced sein kann und wird und wie auch immer, aber ich glaube nicht, dass es darum geht, die Effekte des Films im Theater dazu zu nutzen, dass die Schauspieler davor in ihrer Echtheit noch mehr glänzen.
Ja, nee, vielleicht nicht. Also natürlich wird sich das wieder auf das Medium anpassen. Damit sagen will, ist halt, dass da noch ein neues Werkzeug reinkommt, was dann früher oder später benutzt wird. So, also vor allen Dingen in diesen Hochproduktionen der Oper oder sowas. Ne? Also dass dann halt wirklich so die Schauspielerinnen und Schauspieler dann so Motion Capture dann halt Punkte haben und sich dann eben nochmal durch so eine gewaltige Bilddarstellung dann halt, das machen die ja heutzutage, einfach viel billiger ist.
Eine andere Entwicklung wäre, dass man manchmal schon mitbekommt, wenn, ich bin selten im Kino, wenn ich da bin, dass halt irgendwie in der zweiten, dritten Reihe alle auf dem Handy tippen, so, ne, wo ich dann denke, warum, wir sind doch jetzt im Film gucken.
Ja.
Aber andersrum vielleicht die Entwicklung von dem, was wir heute so als Kaffeeszene, wo dann irgendwelche inzwischen auch wahrscheinlich AI-generierten Drum and Bass Tracks im Hintergrund leise laufen, ganz subtil, ne? Dass du halt dann die Musik irgendwie möchtest, um dich hinzusetzen, Kaffee, ein bisschen reden, aber die Musik wäre halt davor das Bombast, der Grund gewesen, dahin zu gehen, so wie das Kino war der Film, der Grund, dahin zu gehen. Und vielleicht entwickelt sich da so eine Kinokultur, in der man so kommt und geht und da läuft halt irgendwie so ein Film, wir gucken so Spacey-Sachen, manche Sachen bleiben hängen und die kann man sich dann irgendwie als Snippet später nochmal runterladen fürs Handy und so, aber in Wahrheit ist dann der Film in seiner, wie du sagst, das nutzt sich ab, in seiner Mannigfaltigkeit und in seiner Billigkeit, aber natürlich auch auf einmal Hintergrund. Und was davor passiert, ist dann wieder soziale Interaktion. Und in gewisser Weise ist es ja jetzt schon manchmal das Gefühl, die Leute gehen ins Kino, weil was willst du machen, wenn du in Berlin bist? Die Touris, und dann setze ich ins Kino und setzen halt am Handy und schreiben allen, ich bin gerade in Berlin. Ja, und, ja, und dadurch ist es dann auf einmal das Kino ein anderer Raum geworden, irgendwie auch da sozial vernetzt. Die Leute sind gar nicht da, aber es geht dann wieder um Mensch-to-Mensch-Communications und gar nicht mehr um den Film.
Ja, was stimmt. Genau, das hatte ich mir auch. Und man hat dann klimatisierte Räume.
Ja, genau. Man hat
soziale Interaktion. Das ist so ein bisschen wie Barbican da in London. Ne?
Ja.
So das neue Barbican. Aber was ich noch einen Punkt, den du jetzt auch nochmal so angerissen hast, diese Realschauspieler, eine Interaktion und so weiter. Ich glaube, das, was jetzt auch, wenn du dir vorstellst, dass dann halt so ein junger Filmschaffender dann halt vor seinem Modell sitzt und dann anfängt, dann seinen Film zu prompten. Ich glaube auch, das wird eine neue Schaffensform, aber so ein bisschen wie so ein Game Engineer, der dann halt sein eigenes Spiel kreiert, ja. Hm. Aber Filmproduktion selber hat ganz viel mit sozialer Interaktion zu tun. Also ich glaube, das Knistern, was am Set passiert, ja, das kriegst du nicht unbedingt gepromptet. Das ist immer die Frage der Echtheit wieder, ne? So dieses Digitalisieren und die Ergebnisse, die daraus entstehen, oder vielleicht passiert da wirklich was irgendwie völlig Unvorgesehenes auf dem Filmset, und das ist das, was es eigentlich ausmacht und was dann halt auch wieder, wo dann halt die Rezeptoren da sind, wo ich dann mich wieder in der Rezeption mich andocken kann, ne? Und das wäre auch mal zu gucken, vielleicht gibt's dann solche geprompteten Filme und die sind halt langweilig und dann stellt sich wieder so eine Sehgewohnheit an und denkt, da will ich mal was anderes gucken oder was ist mal wieder irgendwie.
Nee, es war ja auch so, als ich damals dritte Folge, als ich Encanto vorgeschlagen habe, war es ja auch so, was soll ich mir jetzt diesen Disney-Film angucken? Aber da ging es dann um die Story, um die Autoren dahinter und so. Und da findet man dann eben so Dinge, die hinter dem Bild passieren, die es dann eben doch wieder spannend machen können.
Ja, das genau, aber dann ist wieder eine Frage von Storywriting. Also wenn das ja ein junger Filmschaffende ist, die dann halt eine gute Story zu vermitteln hat und dann aber auch nur eben so gepromptet, ist ja auch was wert. Also es kann sich ja differenzieren. Ne? Es kann sich ja komplett irgendwie so anders ausprägen.
Wir werden in 10 Jahren nochmal drüber sprechen.
In 10, 15 und 20 Jahren.
2 Jahre haben wir schon hinter uns. Ist noch 5-mal so viel. Und das geht jetzt ratzfatz. Weil sehr bald schon werden wir uns selber durch eigene Prompts ablösen. Make me an episode of eigentlich Podcast.
Ja, wir müssen nur noch die Nummer angeben und der Rest wird selbst generiert.
Ja, genau. Und wenn wir die Nummer aber falsch angeben, dann wird uns das System schon darauf hinweisen, dass es einen Konflikt gibt. Namespace schon besetzt.
Okay, das war jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag zu den Folgen davor und eben das, was mich dann nochmal weiter beschäftigt hat. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr habt ein paar Eindrücke bekommen. Das Ganze könnt ihr nochmal nachlesen. Ich werde die Studie auf jeden Fall verlinken, ein paar Quellen und so weiter auf eigentlich-podcast.de. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.